Schon wieder eine Technik, um die Welt zu retten. Das war mein erster Gedanke, als ich von dieser Idee gehört habe, über die wir gleich sprechen werden. Worum geht es? Das Klima hat sich bekanntlich schon merklich erwärmt und ebenso bekanntlich sind daran vor allem die immer mehr Treibhausgase schuld, die die Menschheit in die Atmosphäre entlässt. Und weil diese Treibhausgase im Moment auch global nicht weniger werden, setzt sich in der Klimaforschung zunehmend eine Einsicht durch, nämlich dass es nicht reichen wird, bei den Emissionen auf die Bremse zu treten, sondern dass Treibhausgase und vor allem CO2 auch wieder aktiv aus der Atmosphäre herausgeholt werden müssen. Die große Frage ist nur, wie soll das gehen? Ich bin Gabor Pahl und mein Gast ist Kai Schulz. Er interessiert sich vor allem dabei für solche Verfahren, die sich die Ozeane zunutze machen. Er ist Meeresbiogeochemiker an der australischen Southern Cross University, arbeitet aktuell aber auch am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Geomar in Kiel. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir reden ja im Klartext von Geoengineering, also von technischen Eingriffen in das Erdsystem. Was Sie dabei konkret mit dem Meer vorhaben, darüber reden wir gleich noch ausführlich. Vielleicht nur noch vorweg, ich bin sicher, unter denen, die zuhören, gibt es jetzt schon einige, die denken, ah nee, nicht schon wieder irgendwelche Techniktricks zur Rettung des Klimas. Das bringt doch nichts, das ist reine Symptombekämpfung und vielleicht sogar noch gefährlich. Was antworten Sie?
Es sind zwei Punkte zu beachten. Also hätten Sie mich vor 15 Jahren gefragt, hätte ich Ihnen zugestimmt. Aber seit 15 Jahren hat sich eben auch einiges geändert. Die Sache ist die, vielen ist ja vielleicht das Paris-Abkommen oder das Abkommen von Paris ein Begriff, in dem sich mehr als 200 Länder darauf geeinigt haben, um eben die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels möglichst einzugrenzen. Das kann man eben nur tun, wenn man den Anstieg der globalen Temperaturen auf unterhalb von 2 Grad, idealerweise 1,5 Grad, beschränkt.
Die 1,5 Grad haben wir ja jetzt schon gerissen, hören wir.
Genau, die haben wir letztes Jahr gerissen. Und wie Sie erwähnt haben, die CO2-Emissionen nehmen nicht ab. Und es ist dann daher unwahrscheinlich, dass auch das 2-Grad-Ziel zu erreichen ist mit Reduktionen der Emissionen alleine. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir gerade eben mit der Emission von Treibhausgasen schon Geoengineering betreiben. Und wie gesagt, vor 15 Jahren hätte ich Ihnen gesagt, man sollte nicht das eine Geoengineering durch ein anderes ersetzen, sondern einfach damit aufhören. Aber wie wir gesehen haben, reicht die Reduktion nicht mehr aus.
Jetzt gab es ja schon viele Ideen, Treibhausgase aus der Atmosphäre herauszuholen. Also zum Beispiel hat man lange gedacht, dass großflächige Aufforstungsmaßnahmen helfen könnten. Da hat sich herausgestellt, die bringen vielleicht doch nicht so viel wie gedacht. Dann gibt es richtige Anlagen, um CO2 aus der Luft herauszufiltern und dann zum Beispiel tief im Erdboden versenken. Das ist scheinbar wahnsinnig teuer. Warum setzen Sie aufs Meer?
Weil es auf der einen Seite günstiger ist und es im Meer eben auch bestimmte Verfahren gibt, die nicht auf biologische Prozesse angewiesen sind. Und sobald das der Fall ist, dann macht sich die Quantifizierung, die trotzdem sehr schwierig sein wird, wie viel CO2 tatsächlich aufgenommen wurde. Aber sie wird einfacher, wenn die Biologie nicht involviert ist.
Was meinen Sie mit Quantifizierung? Also das zu messen, wie viel?
Genau, ja. Eine Abschätzung dafür zu kriegen, wie viel mit einer bestimmten Maßnahme CO2 wirklich aus der Atmosphäre entnommen wurde.
Gut, jetzt sagen Sie mal, was genau ist die Idee?
Die Idee ist einen natürlichen Prozess, der an Land stattfindet, das ist die sogenannte Gesteinsverwitterung, zu beschleunigen. So auf geologischen Zeitskalen sorgt die Gesteinsverwitterung dafür, dass basische Mineralien, also Silikatgesteine oder Kalkgesteine, sich auflösen und mit CO2 dann reagieren und dann ins Meer gespült werden. Und im Meer wird dann die sogenannte Alkalinität, das ist ein Maß dafür, wie gut das Wasser gegen Säure gepuffert ist, die wird dadurch erhöht. Und die Idee ist eben die sogenannte Ozeanalkalinisierung. Das ist dann die Zugabe von eben diesen basischen Mineralien direkt ins Seewasser, ohne eben über Land und den Prozess der Verwitterung zu gehen.
Also das Meer wird weniger sauer, ja. Basischer und das hat was für einen Effekt dann?
Das führt dazu, dass der Ozean dann extra CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen kann.
Also wir machen oder Sie machen das Meer basischer, damit es in der Summe mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen kann. Und dieses CO2, was passiert dann mit dem im Meer?
Ja, das CO2, das verbleibt zum Großteil nicht als Gas, CO2, sondern reagiert mit Wasser und löst sich dann.
und bleibt dann aber dauerhaft aus der Atmosphäre entfernt.
Ja, also sozusagen die gelösten Formen von CO2, die bleiben für sehr lange Zeit oder können für sehr lange Zeit im Meerwasser stabil sein.
Das heißt, Sie wollen diese Mineralien, also Silikatgestein oder Kalkgestein, als Mineralien einbringen ins Meer. Aber von welchen Mengen reden wir denn da, damit das einen solchen Effekt hat? Also dass man da wirklich große Mengen an CO2 zusätzlich aus der Luft rausholt?
Um nochmal vielleicht auf die Mengen einzugehen, wie viel wir denn sozusagen aus der Atmosphäre holen werden wahrscheinlich. Da ist nochmal wichtig zu betonen, dass der Großteil des CO2-Problems, etwa 80-85%, vielleicht sogar 90%, die müssen über Reduktionen realisiert werden, also CO2-Reduktionen. Und dann bleiben eben nochmal 10-15% aus Industrien, die sehr schwer zu dekarbonisieren sind. Und wenn man sich diese Mengen anschaut, das sind schon, das sind mehrere Milliarden Tonnen CO2 im Jahr. Und wenn man dann so vor Augen hat, dass je nach Material, was man verwendet, ungefähr für eine Tonne CO2 Speicherung im Ozean, man ungefähr, also ne, grob, eine Tonne Gestein braucht, dann kann man sich schon vorstellen, dass das große Mengen sind. Also es sind Mengen, die entsprechen oder sind in der Größenordnung zum Beispiel der globalen Zementproduktion.
Wenn ich mir das vorstelle, also dieses Gesteinsmehl ist es ja dann, das muss ja auch hergestellt werden. Also man muss ja einen Stein nehmen, was noch nicht auf natürlichem Wege verwittert ist, sondern was man dann so herstellt, um es ins Meer zu leiten. Das ist aber doch wahrscheinlich auch sehr energieaufwendig.
Das ist energieaufwendig, aber zurzeit viel weniger aufwendig zum Beispiel, als direkt CO2 aus der Luft zu extrahieren.
So, wir haben jetzt so das Bild gezeichnet, wie es am Ende aussehen soll. Also man entlässt Mineralien ins Meer, um das Meer weniger sauer zu machen, damit es mehr CO2 aufnimmt. An welchem Stadium dieser Entwicklung sind Sie und Ihre Kollegen jetzt?
Ja. Genau, also während sozusagen die chemischen Prozesse relativ gut bekannt sind, also was passiert, wenn man die Alkalinität im Meer erhöht und den pH, das ist recht gut verstanden. Aber was überhaupt noch nicht verstanden ist, sind sozusagen mögliche biologische Konsequenzen auf marine Nahrungsketten. Also wie reagiert die Biologie im Meer?
Und das ist ja auch etwas, was Sie untersuchen.
Genau, das ist das, was wir eben in diesem sogenannten Ocean Alkaline-Projekt unter anderem auch speziell untersuchen wollen.
Was könnte denn da passieren? Also natürlich jedes solcher Verfahren, die wirklich so groß in dieses Erdsystem eingreifen, denkt man ja erstmal, das bringt doch irgendwas durcheinander. Was könnte jetzt da zum Beispiel mit den Meeresorganismen passieren?
So wie an Land, so ist es auch im Ozean so, dass an der Basis der Nahrungskette oder des Nahrungsnetzes stehen Pflanzen. Also hier an Land hat man Gräser und Bäume, die den Hauptteil der Biomasse produzieren, indem die Pflanzen Photosynthese betreiben. Das heißt, sie benutzen Licht und CO2 aus der Luft, um organische Moleküle zu produzieren. Und dann hat man in der Nahrungskette wird dann sozusagen diese Energie weitergereicht zu höheren sogenannten trophischen Ebenen. Und im Meer ist es ganz genauso. Da ist an der Basis der Nahrungskette ist das sogenannte Phytoplankton oder das pflanzliche Plankton. Das sind mikroskopisch kleine, hauptsächlich Einzeller, die Photosynthese betreiben und eben die Energie dann für die anderen trophischen Ebenen bereitstellt, bis zu zum Beispiel zu Fischen oder eben zu Walen oder größeren Säugetieren im Ozean. Und da ja Pflanzen Photosynthese betreiben und eben CO2 brauchen, könnte es eben passieren, dass wenn man den pH-Wert im Meerwasser deutlich erhöht und damit lokal die CO2-Konzentration, bevor es wieder eingasen kann, doch deutlich reduziert, dass zum Beispiel die Primärproduktion kohlenstofflimitiert wäre. Das wäre eine Möglichkeit, die man sich vorstellen kann.
Also dass weniger Pflanzen
ja, oder dass sie langsamer wachsen. Sie wachsen langsamer. Und das ist auch etwas, was wir zum Teil schon in Versuchen gesehen haben, dass zum Beispiel in einer Frühjahrsblüte, die setzt immer ein, wenn nach dem Winter viele Nährstoffe im Meerwasser vorhanden sind und sobald die Lichtverhältnisse genügend Licht bereitstellen für Photosynthese, dann fangen eben die Algen, die einzelligen Algen oder Pflanzen an zu wachsen und es kommt zu einer sogenannten Blüte, die dann natürlich dann von sogenannten Zooplankton dann irgendwann auch sozusagen vertilgt wird. Und wir haben eben in Experimenten schon gesehen, dass wenn man den pH-Wert über einen bestimmten Schwellenwert bringt, dass es dann zu einer Verzögerung dieser Frühjahrsblüte kommt.
Also die Algen wachsen langsamer.
Die wachsen langsamer, genau. Und damit kann es dann durchaus passieren, dass sich das sozusagen Räube-Beute-Verhältnis zwischen Algen und Zooplankton ändert. Und das kann dann eventuell dann wieder auch Effekte haben auf höhere trophische Ebenen, wie zum Beispiel Fisch.
Wenn die Algen langsamer wachsen, hätte das nicht sogar auch einen möglichen Vorteil? Denn ist es nicht jetzt schon so, dass... Wir hatten mal eine Folge in das Wissen, in der es darum ging, dass Algenblüten weltweit immer mehr zunehmen, was richtig ein Problem zum Teil auch ist, weil immer mehr Nährstoffe eingeleitet werden und die Meere überdüngt sind. Könnte das nicht sogar ein positiver Effekt sein, dass man diesem Algenwachstum, diesem übermäßigen Algenwachstum so entgegenwirkt?
Das wird man wahrscheinlich nicht tun, denn auch wenn die Algen langsamer wachsen, sie sind doch jedenfalls in den meisten Regionen der Welt, außer es sind Gebiete, wo vielleicht wirklich so ein wahres Übermaß an Nährstoffen vorhanden ist, sind sie doch trotzdem in der Lage, alle Nährstoffe zu nutzen. Es dauert einfach nur länger.
Und ein anderer positiver möglicher Nebeneffekt ist mir jetzt noch gekommen, weil Sie sagen, wir machen das mehr basischer, weniger sauer. Wäre das nicht sogar ein Vorteil? Denn bisher sind ja die Meere dadurch, dass sie zusätzliches CO2 aus der Luft aufgenommen haben, wegen unserer Emissionen, sind ja schon saurer geworden. Also durch das immer mehr CO2 in der Luft bildet sich auch im Meer Kohlensäure, was das Ozeanwasser sauer macht, was dann wiederum für alle Organismen gefährlich ist, die Kalkschalen bilden. Wenn Sie jetzt das Meer mit Mineralien alkalischer, basischer machen, weniger sauer, wäre das nicht auch sogar ein positiver Nebeneffekt? Also dass sie auf diese Weise der Versauerung der Meere entgegenwirken?
Ja, das ist in der Tat so. Und das ist auch sogar noch der Fall, nachdem die Atmosphäre und das Wasser sich wieder äquilibriert haben für CO2.
Also ins Gleichgewicht gekommen sind.
Genau, also man sozusagen verringert ja durch die pH-Werterhöhung die CO2-Konzentration, dann gast CO2 aus der Atmosphäre nach, was ungefähr mehrere Monate bis Jahre dauert. Und selbst danach, nach diesem sozusagen wieder ins Gleichgewicht kommen, wird der pH leicht höher sein im Vergleich zum
Stand jetzt.
Zum Stand jetzt, genau.
Und das wäre ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es dann wieder weniger sauer ist.
Genau.
Okay, jetzt geben Sie uns mal einen Überblick. Also ist das sozusagen Ihre Idee, an der Sie in Kiel forschen? Oder ist das, also welchen Stellenwert genießt diese Methode innerhalb der gesamten Diskussion im Moment?
Also es ist eine, Modelle haben ja viele schon durchgerechnet, viele verschiedene Methoden, CO2 aus der Atmosphäre zu bekommen und entweder an Land zu speichern oder im Ozean. Und was sozusagen alle diese Methoden angeht, die in Modellen getestet wurden, war eben diese Ozeanalkalinisierung, hatte eben das größte Potenzial. Also man kann die größten Mengen damit an CO2 speichern. Deswegen gibt es auch ein Augenmerk auf diese Technik und diese Erforschung. Und vor allem auch deswegen, weil jetzt schon, obwohl wir noch so wenig wissen, es doch weltweit Start-ups gibt, die sich gegründet haben, die genau das machen wollen. Und die sind Startups und haben eben den Fokus eben auf der CO2-Speicherung und nicht so sehr auf der Untersuchung von möglichen, ne, negativen Effekten, zum Beispiel auf die Umwelt. Oder sagen wir so, sie müssen natürlich wahrscheinlich je nach Land auch bestimmte Auflagen erfüllen. Aber das ist sozusagen ein Bruchteil von dem, was wir in so einer Studie abdecken können.
Jetzt forschen Sie daran und wir haben es ja schon gesagt, also in diesem großen Stil passiert das jetzt noch nicht, sondern Sie forschen auch an den möglichen Gefahren. Wie testen Sie sowas? Also wie sehen Ihre Experimente aus?
Also wir haben hier in Kiel sogenannte Mesokosmen-Experimente durchgeführt. Das Mesokosmen, das ist im Prinzip ja griechisch für einen kleinen Kosmos. Das kann man sich vorstellen wie große Plastiksäcke, die an so Strukturen, die im Meer schwimmen, befestigt werden. Und die können dann gefüllt werden mit dem regulären Seewasser. Und dann hat man sozusagen ein eingeschlossenes Ökosystem, das man dann manipulieren kann, ohne dann auch die Umwelt sozusagen in Gefahr zu bringen.
Also Sie forschen nicht im Freiland?
Nein. Zurzeit sind auch wären Feldexperimente gar nicht erlaubt. Das sind größere Laborexperimente, die wir aber unter natürlichen Bedingungen hier draußen, was Temperatur und Lichtverhältnisse angeht, durchführen.
Und das, was Sie dort rausbekommen, kann man das aber so ohne weiteres dann auf die großen Ozeane übertragen, die ja von den Polen bis zum Äquator, also auch durch verschiedene Klimazonen sich erstrecken? Also es ist ja nicht überall Kieler Bedingungen.
Das ist wohl wahr. Deswegen haben wir hier in Kiel, und in Kiel sind die Bedingungen ja auch nicht immer gleich.
Genau.
Deswegen haben wir hier diesen Versuch mit dem gleichen Versuchsaufbau dreimal im Jahr wiederholt. Also einmal im Frühjahr, dann im Sommer und im Herbst, um zu gucken, ob es mögliche saisonale Effekte gibt.
Und unterm Strich, also sind so Ihre ersten Ergebnisse eher so, dass Sie sagen würden, ja, aus biologischer Sicht grünes Licht für diese Methode, oder?
Es ist Jein. Mhm. Also wir haben ja jetzt diese Versuche gemacht mit den Mineralien, den Partikeln. Und das ist auch tatsächlich eins der ersten Experimente auf, ja, mit einem größeren Nahrungsnetz, nicht nur an einzelnen Arten gewesen, das eben Alkalinität in Form von Partikeln zugegeben hat, die sich dann erst lösen müssen, und das dauert eine Weile. Während hingegen vorherige Experimente mit sozusagen flüssiger Alkalinität gearbeitet haben, da ist die Alkalinität sofort vorhanden und es gibt keine Partikel.
Und diese flüssige Alkalinität, also was geben Sie dann da rein?
Das ist dann einfache Natronlauge. Und wir sehen eben große Unterschiede zwischen den Experimenten mit flüssiger Alkalinität im Vergleich zu diesen Partikeln. Sodass es so aussieht, als könnten diese Partikel zusätzlich noch weitere negative Effekte haben, als nur eben den pH-Wert zu verändern.
Okay, das heißt aber, die Idee ist ja letztlich wirklich mit diesen festen Mineralienpartikeln, also Gesteinsmehl praktisch zu arbeiten, oder?
Gesteinsmehl ist eine Möglichkeit, also Natronlauge sozusagen so in Flaschen abgefüllt, die man dann ins Meerwasser gießt, das ist nicht realistisch. Aber es gibt Elektrolyseverfahren oder elektrochemische Verfahren aus Meerwasser direkt in sozusagen Lauge und Säure zu spalten und dann die Lauge wieder zuzugeben, und die Säure müsste man dann sozusagen anderweitig verwerten.
Mhm. Sie erforschen jetzt sozusagen die biologischen Folgen eines solchen Verfahrens. Was muss noch alles erforscht werden, damit das mal irgendwann in Serie gehen kann oder wirklich einen echten Beitrag leisten kann, um CO2 aus der Atmosphäre zu holen?
Ja, man muss sozusagen biologische, wahrscheinlich Grenzwerte muss man definieren. Man muss gucken, welche Mineralien oder ob es nun flüssig oder partikuläre Alkalinität ist, was besser geeignet ist. Sie erwähnten vorher, dass Tropen, Subtropen oder gemäßigte Zonen vielleicht auch Unterschiede haben. Zum Beispiel ist die Löslichkeit von verschiedenen Mineralien auch unterschiedlich. Manche lösen sich schneller in kaltem Wasser, manche besser in warmem Wasser. Also da gibt es viel zu tun, was sowohl die Chemie angeht, aber eben auch dann auch mögliche Einflüsse auf die Biologie. Und dann sind natürlich auch noch viele technische Dinge auch nicht geklärt.
Aber ich habe schon richtig verstanden. Also am Schluss sagen Sie, wird eher Gesteinsmehl nicht die Methode der Wahl sein, sondern eher dieses Zugeben von flüssiger Base, von alkalischer Flüssigkeit.
Am Endeffekt wird es wahrscheinlich nicht irgendwie ein Verfahren geben, das überall gleich gut ist. Und so denke ich, dass Mineralien auch ihre Anwendung finden werden. Wahrscheinlich nur bestimmte Mineralien, bestimmten Regionen, zu bestimmten Zeiten, auch mit bestimmten Schwellenwerten auch nur. Aber es wird nicht so sein, dass es sozusagen so eine Technik für alles geben wird.
Also wir müssen keine Berge abtragen, um dieses Gesteinsmehl zu erzeugen.
Vielleicht keine großen Berge, aber also es wird schon eine Menge sein, wenn man es anwenden will.
Jetzt haben Sie gesagt, es kommt auch darauf an, wo man diese basischen Mineralien oder Flüssigkeiten einleitet. Also es kommt darauf an hinsichtlich der Folgen, was passiert dann mit den Organismen, das kann unterschiedlich sein, hinsichtlich der Effizienz, wie viel CO2 wird aus der Atmosphäre aufgenommen. Vermischt sich aber nicht sowieso das Meerwasser am Ende? Also selbst wenn ich das jetzt, wenn Sie es bei sich in Kiel einleiten würden, in großem Maßstab, wäre das doch wahrscheinlich innerhalb von ein paar Tagen, keine Ahnung, im Atlantik und oder sonst wo, und vermischt sich dann weltweit über den Ozeanen.
Ja, also das wird passieren. Und man wird dann auch sozusagen Gradienten haben. Also wenn man hier sich vorstellt, in Kiel hat man hier in der inneren Förde, würde man das einleiten. Je weiter man von diesem Einleitungspunkt wegginge, desto weniger würde man dann sozusagen messen an Alkalinität. Mhm. Und abhängig von den lokalen Strömungen und Windbedingungen kann das dann eventuell sogar so sein, dass man in 10 Kilometer Entfernung vielleicht schon gar nichts mehr messen kann.
Also was ist so Ihre Perspektive? Wann wird das in großem Stil passieren?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist klar, dass wir in, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren bräuchten wir eine Technik, die in großem Stil eingesetzt werden kann. Aber bevor sowas geschieht, brauchen wir erstens die wissenschaftliche Grundlage und dann brauchen wir als Gesellschaft einen Diskurs, welche Risiken wir als akzeptabel ansehen im Vergleich zum Nichtstun und einem fortschreitenden Klimawandel.
Ich wollte gerade sagen, weil diesen Diskurs gibt es bezüglich dieser Technik noch gar nicht. Also wenn es darum geht, wir pumpen CO2 in die Tiefe. Ne, wir verstauen das CO2 irgendwo im Erdinneren oder im Erdboden und pumpen das nach unten. Dann gab es große Diskussionen, gerade auch in Deutschland. Nein, machen wir nicht zu gefährlich. Also daher kommt ja diese Abwehrhaltung auch gegen Geoengineering. Die Diskussion bei Ihnen hat noch gar nicht angefangen. Was befürchten Sie da?
Also ich befürchte nichts. Also ich bin da offen. Also ich bin sozusagen ein Advokat der Forschung. Also dass Forschung daran betrieben werden muss, damit wir eben die Grundlage haben, um eine informierte Diskussion angehen zu können. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, diese Technik ist etwas, die wir einsetzen müssen. Das können wir nur als Gesellschaft gemeinsam entscheiden.
Ein gängiges Argument gegen überhaupt solche Techniken ist ja auch, man will sich damit Zeit verschaffen oder es könnte ein Anreiz sein, bei der Verminderung der Emissionen nicht mehr so aufs Gas, ne, das ist ein falsches Bild, bei der Verminderung der Emissionen einfach langsamer zu machen, weil man hat ja dann die Technik, die das CO2 wieder aus der Luft rausholt. Teilen Sie dieses Argument oder sehen Sie da eine gewisse Berechtigung da drin?
Ja, ich sehe schon eine gewisse Berechtigung. Und wie gesagt, vor 10, 15 Jahren hätte ich Ihnen da auch zugestimmt. Nun sind wir aber in der Lage, dass wir es unbedingt, eine Technik brauchen wir. Die Frage ist, welche dann? Und es wird wahrscheinlich so sein, dass vielleicht dann einige Emissionen oder Emissionsvermeidung doch langsamer voranschreiten als vielleicht ohne solch eine Technik. Aber wie gesagt, 85-90% muss über CO2-Reduktion sowieso geschehen, weil sonst die Menge an negativen CO2-Emissionen ist einfach zu groß, als dass sich das stemmen ließe. Das heißt, Reduktionen sind nicht vom Tisch. Und hoffentlich beschleunigen wir das auch noch, weil die Mengen an CO2, die wir zusätzlich durch solche Geoengineering-Techniken aus der Atmosphäre ziehen können, sind limitiert.
Jetzt sind Sie für dieses Projekt extra von Australien wieder nach Deutschland gekommen, nach Kiel, weil dort die Forschungsbedingungen besser sind oder weil genau dort einfach diese Projekte gefördert werden? Oder was ist der Hintergrund?
Der Hintergrund ist, dass diese Mesokosmen-Anlage ist etwas, die hier von Kiel betrieben wird und in Kiel verortet ist. Und deswegen bin ich eben auch nach Kiel gekommen.
Aber Australien ist beteiligt, also Ihre Universität.
Genau, ja.
Das ist also ein Gemeinschaftsprojekt.
Das ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen zwei australischen Universitäten, das ist auch noch in Tasmanien. Dann Kanada, Dalhousie University in Halifax und Universität von Hamburg. Und das Geomar natürlich.
Kennen Politiker Ihre Forschungen?
Ja, also wir hatten hier vor einiger Zeit auch einen parlamentarischen Abend in Kiel. Und da sind verschiedene Projekte zur CO2-Speicherung im Ozean vorgestellt worden. Und eben auch klargestellt worden, dass wir demnächst hoffentlich auch dahin kommen, dass Forschung auch im Feld möglich wird.
Denn wie waren die Reaktionen?
Doch positiv, in die Richtung, dass viele auch realisieren, dass wir etwas tun müssen. Das heißt, wenn es um Forschung geht, dass wir sozusagen diese Wissensgrundlage brauchen und kleinere Feldstudien müssten wahrscheinlich demnächst auch erlaubt werden.
Sind wir gespannt.
das Wissen.
Geoengineering im Meer mit Mineralien gegen den Klimawandel. Darüber habe ich mit dem Meeresbiologen Kai Schulz gesprochen. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, gern geschehen.
Ich bin Gabor Pahl.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.